Es gibt in unserer Gesellschaft, in unserem Leben immer diese unglaubliche Versuchung, dass wir Zusammenhänge möglichst so ausdrücken, dass wir sie kompakt haben, wie ein Gegenstand in die Tasche stecken können, um dann zu sagen, ich hab's. Man möchte zum Beispiel sagen, wann ist ein Christ Christ? Und am besten ist, man hat so eine Einwortantwort. Das ist so, weil auch dann Kinder das schon verstehen können, so im Kindergarten. Wann ist ein Christ ein Christ? Da käme dann getauft. Zack, das erklärt alles. Oder auch gar nichts. Aber man hat's kompakt. Ja? Wie willst du nach Hamburg kommen? Auto. Zack, man hat's kompakt. Gott verweigert sich, sich so vorzustellen, und Gott lässt sich nicht auf einen Nenner bringen, so dass wir ihn in die Tasche stecken können. Mose fragte Gott, wie heißt du? Wer bist du? Und Gott antwortete, ich sag's mal so mit meinen Worten, mit einem Augenzwinkern, Humor, aber auch mit einem wissenden, ernsten anderen Auge, das da schaut, ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Wir könnten ganz umgangssprachlich sagen, du wirst schon sehen. Du wirst es erleben. Lass dich ein auf mich und du wirst mich entdecken, wie ich bin. Ja, wie jetzt, würden wir sagen. Bist du jetzt gnädig? Ich bin auch gnädig. Bist du ein Richter? Ich halte auch Gericht. Bist du ein Heiler? Ich mache auch Menschen gesund. Bist du ein Rächer? Ich schütze euch und werde die zur Rechenschaft ziehen, die Böses tun. Und wir merken manchmal so, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist ja echt irgendwie doch ganz schön kompliziert. Es ist nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Das hat einen Mann auch verwirrt. Er war Ratsvorsitzender oder war Teil des Sanhedrins in Jerusalem. Er war Lehrer, ein gebildeter, studierter Mann, der Jesus gesehen und erlebt hat. Und der sich seine Gedanken darüber machte, wer ist er? Wer bist du? Du bist so schillernd. Du hast so viele Facetten. Ich kann das gar nicht, ja, jetzt möchten wir sagen, ich kann dich gar nicht festlegen. Wer bist du? Ich lese uns die Geschichte vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Und alle Brüder aus dem Iran, die gestern in Hofstetten im Bibelkurs waren, wissen jetzt, das wird total spannend. Wie ist nämlich das Evangelium geschrieben von Johannes? In einer, genau, Milad, in einer Spirale. Das heißt, es geht nicht von A nach B, sondern es geht spiralförmig. Und ich lade euch mal ein, den Text zuzuhören und zu entdecken, was damit gemeint ist. Der Johannes gibt immer ein Stichwort. Und man denkt, jetzt sagt er dasselbe nochmal, aber nee, da kommt ein neues Stichwort und dann hat er das Stichwort nochmal ergänzt und man hat so den Eindruck, wenn man genau hinguckt, wenn man ihm lange zuhört, man wird wie, es dreht sich alles. Ja, aber man merkt dann doch, man ist an eine andere Stelle gekommen. Also, Kapitel 3 bei Johannes. Es war aber unter den Pharisäern ein Mann mit Namens Nikodemus, ein Ratsherr der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sagte zu ihm, also Nikodemus hatte Schiss, hatte Angst, dass man ihn sieht. Er wollte eine sehr geheime Begegnung mit Jesus und ist deshalb nachts im Dunkeln zu ihm gekommen. Und er sagt zu Jesus, Rabbi, eine Ehrenbezeichnung, mein Lehrer, Rabbi, wir wissen, dass du Lehrer von Gott gekommen bist. Denn niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nikodemus beginnt mit einem Lob. Er lobt sein Gegenüber, er spricht sein Gegenüber Jesus respektvoll an und sagt: Rabbi, du bist von Gott gekommen. Du bist ein Lehrer. Und er sagt dann noch: Wir wissen, niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Er beginnt ein Gespräch mit ihm auf, wir würden heute sagen, auf intellektuellem, auf einem Niveau, wo man sich miteinander in einer Diskussion viele Gedanken machen kann. Sehr respektvoll, sehr würdevoll. Und das, was man an Jesus immer geschätzt oder auch nicht gemocht hat, ist, dass er meistens das, was der andere ihm anbietet im Gespräch, aufgreift und verändert. Und so geht auch Jesus auf das, was er sagt, eigentlich ein, und doch nimmt er ihn auf eine Reise mit. Wahrlich, wahrlich, sage ich dir, so antwortete Jesus, ich sage dir, wer nicht von oben her geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Nikodemus war verwirrt und sagt zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er ein alter Mann ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Und Jesus antwortete noch einmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich zu dir sage, ihr müsst von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Zunächst kurz bis hierhin. Wir merken, Jesus setzt also an und redet von einem Geborenwerden von oben, vom Himmel her. Nikodemus hört nur geboren werden, und hat die irdische Geburt vor Augen. Geboren werden. Geboren werden bedeutet, dass Kinder zur Welt kommen, wie wir es gesehen haben, die kleine Lea. 52 Zentimeter, 3500 und etwas. Das ist so Lebendgewicht, das, so beginnt ein Leben. Aber als Mann, als alter Mann wieder geboren werden, das, wie soll das gehen? Und Jesus sagt, man muss aus Wasser und Geist geboren werden, um in das Reich Gottes zu gehen. Und er sagt noch einmal diesen Gegensatz, aus Fleisch geboren werden, das geht nicht. Wer aus Fleisch geboren ist, das reicht für diese Welt, aber nicht für den Himmel. Für den Himmel, für das Reich Gottes, da muss man von oben geboren werden, vom Geist Gottes. Und als wüsste er, dass der Nikodemus das immer noch nicht versteht, beginnt er mit einem neuen Bild. Er sagt zu ihm, schau, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Aber jeder, der geboren ist von Gott, ist so ähnlich. Und mal ganz ehrlich, also ich wüsste nicht, wenn Jesus mir das erzählt hätte, ob das eine große Hilfe ist. Also Jesus erklärt, es reicht nicht, etwas zu wissen. Damit war ja Nikodemus begonnen. Wir wissen, dass du von Gott kommst. Und Jesus antwortet auf diesem Hintergrund, dass er sagt, es geht nicht um das Wissen. Es geht nicht um das Verstehen. Es geht nicht um menschliche Logik, Nikodemus. Sondern da ist eine Dimension, die kommt von Gott. Du musst von Gott inspiriert sein. Du musst von Gott, vom Geist Gottes berührt sein. Du musst vom Geist Gottes wie ein neues Kind geboren sein. Dann verstehst du die Welt und dann siehst du die Welt von Gott. Und Nikodemus hat damit Probleme. Ich auch. Ich hatte auch gedacht, also, das ist jetzt nicht wirklich klar geworden. Aber Jesus bleibt dabei und sagt, schau, das, was aus dem Fleisch geboren ist, das, was menschlich geboren ist, bleibt menschlich. Das verstehe ich. Wer als Kind seiner Mutter geboren ist, bleibt Kind seiner Mutter, bleibt in dieser Welt, das erleben wir ja. Wir werden geboren, wir leben und eines Tages vielleicht sterben wir. Mal früher, mal später. Das ist soweit bekannt. Aber Jesus sagt, das ist da, das gehört zum menschlichen Leben, aber das öffnet nicht den Blick für die Wirklichkeit Gottes. Da muss etwas anderes passieren. Neugeboren werden. Das ist schwierig, sagt Nikodemus. Ich verstehe nicht, wie du das meinst. Nun sagt Jesus, es ist sozusagen wie mit dem Wind. Du hörst sein Sausen, du fühlst die Berührung des Windes auf der Haut. Du merkst ihn, du spürst ihn. Und dann dreht er etwas in der Argumentation. Wir könnten jetzt sagen, aha, das heißt, wenn der Geist Gottes kommt, dann spüre ich ihn an mir und in mir wie den Wind. Nein, sagt Jesus, es geht nicht um den Wind. Es geht darum, dass du es merkst, dass du es spürst, was du nicht siehst. So wie du den Wind nicht siehst, sondern spürst, wie er den Bart bewegt, dir über die Glatze streicht, die nasse Haut kühlt. So wie du merkst, dass der Wind deine Haut kalt macht oder dir wohltut, weil es ein warmer Wind ist. So wie du das merkst, du siehst den Wind nicht. Du hörst ihn in den Bäumen rascheln und rauschen. Du siehst ihn nicht, du merkst nur, du merkst die Wirkung. Du entdeckst die Wirkung von dem Wind. Okay? Okay, das habe ich verstanden. Ich merke die Wirkung von dem Wind. Und dann sagt Jesus, siehst du. Und jetzt pass auf. Wenn du jemandem, einem Menschen begegnest, der den Geist Gottes hat, dann merkst du das. Du merkst an einem anderen Menschen, ob der Geist Gottes in ihm ist. So wie du den Wind nicht siehst, sondern spürst, so siehst du im anderen auch nicht irgendwie, an der Stelle sitzt der Geist. Nein, du siehst im anderen, du merkst bei dem anderen etwas von dieser Kraft, von dem Wesen des Geistes Gottes. Das ist natürlich ein sehr subjektives Geschehen. Ne? Du merkst es, ob jemand den Geist Gottes hat. Lieber Herr Jesus, gibt's das auch ein bisschen genauer? Das kann doch nicht nur sein, dass du sagst, du wirst es schon irgendwie merken. Und es ist so, wie wenn Jesus das auch bei dem Nikodemus gesehen hat. Nikodemus antwortete und sagte noch einmal, wie kann das geschehen? Wie soll denn das gehen, dass ich das merke? Wie soll denn das sein, dass im anderen Geist Gottes ist? Wie geschieht das? Ich verstehe es nicht. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, du bist der Lehrer Israels und verstehst es nicht. Da hat er ihm so einen kleinen Seitenhieb in die Rippen gegeben. Im Sinne von, also mal ehrlich, du solltest das eigentlich wissen. Aber er weiß es nicht. Und so antwortet Jesus weiter in Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir wissen, das ist wieder das Wort wissen, wir wissen, was wir reden Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Und damit bezieht Jesus jetzt diesen Dialog auf sich und die Pharisäer, die Menschen, denen er dient in seinem Volk, alle, die ihn hören. Er sagt, ich weiß, wovon ich rede, weil ich es gesehen habe. Wir sagen etwas von dem, was uns vertraut ist, was ich, Jesus, kenne. Und dann führt er jetzt eine neue Kategorie ein. Wir wären versucht zu fragen, ja was ist es, was du da siehst? Aber Jesus antwortet nicht bei dem was, sondern er sagt, ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Ihr glaubt nicht, was ihr hört. Ihr glaubt nicht, was ihr seht. Und das ist das, wo ich sagte, mit der Spirale. Man hat einen Begriff, ich weiß, wovon wir reden. Und dann führt er was Neues ein. Aber ihr glaubt nicht. Eure Reaktion auf das, was wir sagen, ist das Problem. Wenn ich von irdischen Dingen zu euch geredet habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen zu euch rede? Das leuchtet ein. Und doch ist niemand in den Himmel hinaufgestiegen, außer der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Das geht jetzt rauf und runter. Jesus sagt also, niemand weiß, was im Himmel bei Gott ist. Niemand. Weil es ist auch noch niemand vom Himmel gekommen, der euch erzählt hätte, so sieht's im Himmel aus. Außer der Messias, außer der Menschensohn, außer der Sohn Gottes, der gekommen ist, euch zu begegnen. Der weiß, wie es im Himmel ist. Der weiß, wovon er redet. Der weiß, was Gott wichtig ist. Und der sagt es euch. Das bin ich. Und er beschreibt sich dann selber und sagt, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Wieder dieses Stichwort. Er redet davon, vom Hinaufsteigen und Hinabsteigen und führt, während er davon spricht, das Wort Menschensohn ein. Außer der Menschensohn, der vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt er jetzt, Stichwort Menschensohn, der Menschensohn muss erhöht werden. Er muss gekreuzigt werden. Das ist die Schriftsprache vom Johannes, wenn er vom Kreuz redet. Immer wenn Johannes davon redet, dass Jesus erhöht werden muss, meint er nicht die Himmelfahrt, sondern meint die Kreuzigung. Und er bezieht sich auf das Bild, was er hier gibt, nämlich als Mose in der Wüste war und das Volk Israel von den feurigen Schlangen gebissen wurde, da wurde eine eiserne Schlange aufgestellt und jeder, der diese erhöhte Schlange anschaute, der wurde gerettet. Jeder, der damals diese Schlange anschaute und geglaubt hat, sagt Jesus. Jesus baut jetzt diesen Widerspruch auf oder dieses Gegensatzpaar, so will ich sagen, dieses Gegensatzpaar von Wissen. Wir wissen, wer du bist, sagt Nikodemus. Und dem, was Jesus wichtig ist, von dem Glauben. Jeder, der den Menschensohn sieht, jeder, der sozusagen die erhöhte Schlange sieht, jeder, der weiß, das ist die Schlange, muss aber das, was er sieht, verbinden mit dem Glauben. Damit jeder, der glaubt, durch ihn ewiges Leben habe. Denn, und jetzt kommt die Stelle, die wir alle kennen, wir wissen vielleicht nicht in welchem Zusammenhang, aber da kommt sie her. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht nur das weiß, sondern an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum geht es. Dieses Neugeborenwerden, diesen Geist Gottes in sich haben, so dass andere es merken, hat etwas damit zu tun, dass diese Person Jesus gesehen hat und Jesus glaubt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist das Wichtige. Es braucht diese Antwort des Herzens. Es braucht die Antwort des Glaubens und des Vertrauens. Das bringt mir neues Leben von Gott. Das schließt mich an die Ewigkeit. Das schließt mich an das Wesen Gottes. Wer Jesus glaubt und vertraut, wird nicht verloren gehen. Und dann sagt Jesus weiter im Stil des Johannes: Gott hat den Sohn nicht in die Welt geschickt, damit er die Welt richtet, also sie zugrunde richtet oder Menschen tötet oder Menschen ihren Urteil aussetzt, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist die Mission Gottes in seinem Sohn. Gott kommt, um zu retten. Gott kommt nicht, um Recht zu haben. Gott kommt nicht, um zu richten. Gott kommt nicht, um zu töten. Gott sagt, hier ist Leben. Wer den Sohn anschaut, so wie damals die Schlange in der Wüste, wer hinblickt auf Jesus, meinen Sohn, den ich am Kreuz für euch dahingebe, wer im Herzen glaubt und vertraut, der wird gerettet. Und wir Menschen sind ja pfiffig. Wir fragen immer, bevor wir das glauben: Und was ist mit den anderen? Jesus sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. So einfach ist das. Jesus macht deutlich, wer nicht, wir können das jetzt verschiedene Bilder nehmen, wer nicht in das Schiff, wer nicht in den Zug, wer nicht in den Bus einsteigt, fährt nicht mit. Wer nicht glaubt, wer nicht vertraut, wer nicht sein Herz Jesus gibt, verpasst die Rettung. Wer den Rettungsring nicht ergreift, ertrinkt. Jesus macht einen ganz banalen Zusammenhang sehr deutlich. Er betont nicht das Gericht, er malt nicht die Hölle mit dollen, brennenden Farben, sondern er macht deutlich, hier ist Rettung, hier ist neues Leben, hier ist Erlösung. Du musst es glauben. Es braucht dein Vertrauen, es braucht die Aufnahme dieser Botschaft in dein Herz, damit du gerettet wirst. Und damit das neue Leben, die neue Geburt in dir stattfindet. Darin aber besteht das Gericht, sagt Jesus, dass das Licht, es führt einen neuen Begriff ein, das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen, die in der Finsternis lebten, die liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes tut, mag das Licht nicht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wie kommt jetzt Jesus plötzlich da hinten an? Es ist schon spannend, manchmal so den Text zu lesen. Jesus macht also deutlich, es geht um Rettung und es geht um Gericht. Aber er betont die Rettung und sagt, das Angebot Gottes im Sohn Gottes ist Rettung. Ergreift die Rettung. und macht deutlich, wer das nicht tut, verpasst die Rettung. Und das bedeutet, er wird gerichtet und geht unter. Und dann erklärt er den Zusammenhang noch einmal, indem er sozusagen von Licht und Finsternis redet. Wir haben im Bibeltext von Herbert Brockhaus gelesen, dieses Wort, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Und er gebraucht dieses Wort schon hier, wenn er dann deutlich macht, dass sozusagen er das Licht ist. Jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Da, wo Licht ist, ist das Herz offen. Da, wo Licht ist, ist Gott. Da, wo Licht ist, da ist er, da ist Jesus Christus. Ich bin das Licht der Welt. Und in meiner Gegenwart wird sozusagen jeder, der vom Licht angestrahlt wird, transparent, durchsichtig. Zunächst mit seiner ganzen Gebrochenheit und seiner Schuld, aber dann auch da, wo Erlösung durch Jesus da ist, so sagt es dann Paulus, wer vom Licht erhellt wird und wer vom Licht angestrahlt wird, wird selber zur Quelle. Ich lese uns die Stelle einmal vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Epheser 5, die Verse 13 und 14. Da sagt Paulus im Auftrag Gottes, alles aber, was ans Licht gebracht wird, wird vom Licht angestrahlt. Alles, was vom Licht angestrahlt wird, ist Licht. Hier findet eine Veränderung statt, das heißt, dort findet, da wo ich in die Gegenwart Gottes komme, da wo das Licht Gottes mich trifft, werde ich für andere zur Quelle des Lichts. Und wir merken, wie sich der Kreis jetzt schließt. Nikodemus begann die Diskussion mit Jesus bei der Fragestellung, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wie geht das? Fragt Nikodemus. Jesus sagt, du merkst es. Wie geht das? Fragt Nikodemus. Ich verstehe es nicht. Und Jesus nimmt ihn mit auf eine Reise und sagt, schau. Es geht darum, dass du mit dem Herzen hören musst auf das, was ich sage. Ich sage dir, dass ich gekommen bin von Gott, um die Welt zu retten. Ich bin der Sohn Gottes, den der Vater geschickt hat, damit ich euch rette. Und du musst vertrauen und glauben, dass das wahr ist. Dann findet in dir eine Veränderung statt, wie in einer Geburt. Und wenn du mir glaubst und wenn du mir vertraust und wenn du zu mir kommst, dann ist das wie wenn du sagst, ich trete in das Licht. Und dieses in das Licht treten, sagt Jesus, ist, du tust, neue Kategorie, du tust nicht mehr böse Werke der Finsternis, sondern du tust Werke, die im Licht von Gott angestrahlt sind und für andere zum Licht werden. Und wenn das so ist, sagt Jesus, dann ist genau das passiert, dass andere an dem, wie du denkst, an dem, wie du redest, an dem, wie du handelst, spüren und erkennen, das ist nicht böse, das ist nicht dunkel, das ist nicht das, was alle anderen Menschen in der Finsternis sagen, das ist Licht, das hat eine andere Qualität, das kommt von Gott, da ist ein anderer Geist, da leuchten Augen, da ist Hoffnung, da ist Liebe, der redet von Vergebung, der in dem ist irgendetwas anderes. Und Jesus sagt, genau, jetzt hast du es verstanden. Wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, Wenn du mir dein Herz gibst und glaubst, dass ich gekommen bin vom Vater, um dich zu retten, wenn du glaubst, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin, dann geschieht in deinem Herzen eine neue Geburt. Aha. Und dann werden andere an dir merken, dass du zu mir gehörst. Lasst mich noch etwas zu dem Bild der Geburt sagen und dann schließe ich. Das Bild der Geburt beinhaltet für mich etwas ganz Faszinierendes und Liebevolles von Gott. Ich habe so daran denken müssen an das Bild von der kleinen Lea. Unsere Kinder haben uns gestern ein kleines Video geschickt von unserer Enkelin, wie sie aus Herzen lacht und kollert, dass man mitlachen muss. Und ich habe dann so für mich gedacht, Gott sagt, wer mich kennt und mich lieb hat und mir sein Herz gibt, ist wie ein neugeborenes Kind. Ich habe so gedacht, Herr, was können wir? Und Gott würde sagen, sich von mir lieben lassen. Lass dich einfach von mir lieben. Wir wollen immer gleich was tun. Lass dich einfach von mir lieben. Und dann passiert genau das, was bei Kindern passiert. Kinder beginnen zu wachsen und das Faszinierende ist, jetzt erst entwickeln sie die Fähigkeit, diese Welt zu verstehen. Zu krabbeln, zu lachen, zu schreien, wenn ihnen was nicht gefällt. Sie lernen die Sprache der Eltern. Sie lernen zu entdecken und zu unterscheiden, welche Menschen mögen mich, welche Menschen mögen mich nicht. Welcher Ton ist ein schöner Ton, welcher Ton ist kein schöner Ton. Wann schimpft die Mama, wann sagt die Mama, dass sie mich lieb hat. Die Kinder entwickeln erst die Sprache und ihre Fähigkeit, in dieser Welt wahrzunehmen, zu leben, zu reden und zu handeln. Ich sage das deshalb einfach als Ermutigung für uns, die wir viele Christen haben und unter uns sind, die am Anfang des Weges stehen. Wir meinen immer gleich, nur weil ich bekehrt bin, bin ich auch schon christlich sozialisiert. Das ist Quatsch. Ich muss es lernen, mit Jesus zu leben. Ich muss lernen, das Vaterunser zu beten. Ich muss lernen, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Ich muss lernen, mit anderen mich auszutauschen. Ich muss lernen, zuzuhören. Ich muss lernen, Korrektur anzunehmen. Das ist ein Weg. Und auf diesem Weg reifen wir. Und wachsen wir in unserem geistlichen Leben. Ich habe manchmal so ein bisschen die Angst, dass wir uns als Christen ein wenig davon zu weit entfernen. Dass wir denken, ich bin jetzt Christ und mir hat niemand mehr was zu sagen. So bleibt man ewig vielleicht groß, aber immer ein kleines Kind im Glauben. Gott möchte, dass wir reifen. Dass wir wachsen, dass wir Männer und Frauen in Christus werden, Mütter und Väter in Christus werden, dass wir reifen zu Persönlichkeiten, die andere leiten und führen und anleiten können in der Gemeinde. Jesus beschreibt hier, wie es beginnt. Und er nennt so ein gewisses Prinzip, ja, dass er sagt, also ob jemand geistlich wächst, ob jemand geistlich reift, da würde Jesus wahrscheinlich auch sagen, ha, Stefan, du wirst es merken. Du merkst es, ob jemand geistlich gereift ist. Du merkst es, ob jemand mit Jesus kontinuierlich unterwegs ist. Das kriegst du mit? Das kriegst du irgendwie mit? Oder ob jemand immer dieselben Sätze sagt und ob jemand immer der Gleiche bleibt oder derselbe bleibt. Es gibt ein wunderschönes kleine Sequenz von Bertolt Brecht aus seiner Reihe, wo es um einen, ich glaube, Herr K. heißt er dann immer nur. Herr K. traf einen alten Freund nach 25 Jahren und der Freund sagte, Sie haben sich gar nicht verändert. Und dann schreibt Bertolt Brecht runter, Herr K. erbleichte. Wir finden das manchmal als Lob, aber ist das nicht furchtbar, dass eigentlich der andere sagt, du bist genauso kindisch wie vor 25 Jahren? Keiner möchte sich das so sagen lassen. Und im Reich Gottes auch nicht. Gott möchte, dass wir reifen, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen. Das steckt da drin. Und er sagt dabei, das ist etwas, was der Geist Gottes an dir tut. Und wir würden gerne wieder so genau, wie geht es? Und Jesus sagt, du wirst es merken. Vertrau mir. Geh mit mir. Lebe mit mir. Hör mir zu. Lass dich von mir leiten. Lerne mit meinem Wort umzugehen und du wirst reifen. Ich gehe mit dir durch das Leben und du wirst nicht nur älter werden. Nein, du wirst reifen, du wirst wachsen. Bleib mit mir unterwegs. Und andere werden an dir merken und spüren, dass du zu mir gehörst. Und da habe ich so gedacht, eigentlich ganz entspannend, oder? Eigentlich nur darauf zu achten, dass man mit Jesus unterwegs ist und mit Gott im Gespräch bleibt und Gott sagt, und andere werden an der Ausstrahlung von dir merken, dass du zu mir gehörst. Das liegt an meinem Geist. Das liegt an meiner Kraft. Das liegt an meinem Wesen. Das liegt an meiner Liebe in dir. Andere werden sie spüren und sie werden merken, wer du bist. Manchmal, oft erst leider, am Ende eines Lebens, im Nachruf, wagen wir darüber zu reden, wo Menschen Spuren für Jesus hinterlassen haben. Aber es wäre eine viel größere Ermutigung, glaube ich, wir würden es vorher schon sagen und einander erzählen, ich sehe, wie du wächst, ich sehe, wie du reifst. Ich sehe, wie du Ermutigung ausstrahlst. Ich spüre in dir und bei dir den Geist Gottes, weil immer, wenn ich mit dir rede, ist es so eine Freude, die bei mir bleibt, eine Ermutigung, die in mir sich breit macht. Merke ich, wie meine Wut verschwindet und wie Frieden bei mir zurückbleibt. Von dir geht etwas aus, das muss von Gott kommen. Ich fände es schön, wenn wir uns an der Stelle mehr ermutigen, mehr Mut machen, mit Jesus unterwegs zu sein und dran zu bleiben an dem, was Gott Gutes tut. Wer Gott glaubt, wer Jesus vertraut, wird neu geboren. Und andere werden dann an ihm merken, dass er zu Gott gehört und sein Geist in ihm lebt. Dazu lade ich uns ein, neu diesen Zusammenhang zu entdecken, sich darauf einzulassen und zu wachsen, zu reifen oder vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ich muss diesem Jesus glauben, ich muss es einmal festmachen, dass ich zu ihm gehöre. Ich muss ihm einmal sagen, ja, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, das sehe ich, das verstehe ich jetzt. Und ich glaube dir, dass du es für mich getan hast. Und in dem Moment werde ich ein neugeborenes Kind im Reich Gottes und darf lernen, mit Jesus zu leben. Amen.